Dankeschön für Ihren Monolog. Danke, das war ziemlich reich an Inhalten. Deswegen wird meine These auch ein bisschen länger, als ich mir am Anfang gedacht. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie keine Partei ergreifen möchten und finden Sie das auch schlecht, wenn der Westen oder wer auch immer an solchen Diskussionen teilnimmt, es tut. Mein persönlicher Eindruck, Sie haben genau das getan, ich weiß nicht warum, und haben das gesagt, was eigentlich ich schon seit einem guten halben Jahr von russischen Medien höre. Ich frage mich nur, warum sollte man eine Partei ergreifen? Es gibt doch eine Sache, an der die Welt sehr lange gearbeitet hat, ein Konstrukt, das man sehr lange versucht hat, das Ganze einzuhalten, das ist nämlich Völkerrecht und Werte. Da braucht man keine Partei, man braucht nur sich reinlesen und dann entsprechende Konsequenzen ziehen. Sie sagen nämlich auch, dass das Assoziieren zu machen, damit haben Sie angefangen, als wäre es Auslöser der Krise in der Ukraine, und nämlich, dass die Normen und Standards der Waren, die jetzt aus der Ukraine exportiert werden, dass sie werden nicht eingehalten. Sie können nicht eingehalten werden und die ukrainische Wirtschaft nicht dadurch konkurrenzfähig ist. Ich möchte nur fragen, wieso denken Sie denn, dass eigentlich der ökonomische Anreiz so klein ist? Ich frage mich, wieso die osteuropäischen Staaten, wie zum Beispiel Polen oder Slowakei oder Tschechien, die damals noch Europa-Verträge bekommen haben, auch vergleichbare Verträge mit der Europäischen Union, die Zollabschaffungen auch vorhersagen. Wieso haben Sie das gefunden und warum konnten Sie davon profitieren? Und früher exportierten Sie zu 80% Ihrer Produkte in die Länder des ehemaligen Ostblocks und jetzt ist es umgekehrt. Und die Ergebnisse können wir schon heute sehen. Polen und Estland zum Beispiel, die sind heute Musterländer der Europäischen Union mit niedrigster Verschuldung. Und eigentlich haben sie auch keine großen Probleme mit Haushalts. Sie haben keine Hilfe beantragt bei der Europäischen Union. Sie haben auch Metallurgie oder große staatliche Betriebe erwähnt in der Ukraine, die angeblich die alleinige Träger sind der ukrainischen Wirtschaft. Sie haben gesagt, das sind meistens staatliche Unternehmen, das ist aber nicht der Fall. Die meisten Betriebe im Osten der Ukraine gehören schon längst den Oligarchen und ich verstehe auch nicht, warum sie subventioniert werden müssen, wenn die Oligarchen an den Gehältern von ihrer Mitarbeiter da in diesen Betrieben auch profitieren. Ich möchte auch sagen, dass das Assoziierungsvertrag, wenn das jemand gelesen hat oder zumindest sich beschäftigt mit dem Thema, es zielt genau darauf, dass die mittleren Unternehmen in der Ukraine auch eine Chance bekommen, auf dem freien europäischen Markt zollfrei zu handeln. Und die ukrainischen Metallurgen sogar, die großen Unternehmen, die waren die ersten, die dieses Vertrag befürwortet haben und haben darauf gepocht. Das ist mir auch nicht so besonders klar. Politischer Teil des Abkommens scheint mir in dieser Hinsicht ein bisschen interessanter zu sein, was mittlere und kleine Unternehmen angeht. Denn politischer Teil des Abkommens und alles, was damit verbunden wird, es sieht doch voraus, dass die Spielregeln im Lande, dass die Korruption, die Hindernisse auf dem Weg zu wirklich freien Wirtschaftsverhältnissen, die Verhältnisse, die dann mittlere, mittelständische Unternehmen zur Entwicklung vorantreiben, die werden geschaffen müssen. Mit entsprechenden, natürlich mit entsprechenden Anforderungen an den Gesetzgeber und so weiter. Raketen haben Sie auch erwähnt. Woher kommen Sie denn bitte die Raketen in die Ukraine, wenn die Ukraine ein blockfreies Land ist? Und Ukraine ist kein Mitglied der NATO und das würde das ukrainische Parlament auch nicht zulassen. Oder ich verstehe nicht, woher kommt die Gefahr. Dann haben Sie, haben Sie gesagt, dass es kaum ein freies Angebot an die Ukraine ist. Ich frage mich, ob es ein freies Angebot seitens Russlands ist. Denn mit Russland besteht schon seit langem ein Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Das Problem ist nur, dass die Struktur des Handels so unbedeutsam ist und so enthält so wenig an Mehrwert. Das sind meistens Rohstoffe. Und diese zwei rohstoffbasierte Wirtschaften, die können sich dann besser entwickeln. Ich verstehe nicht, warum die Ukraine auch einen anderen Markt bekommt für die Möglichkeiten, die Waren zu exportieren. Ich möchte auch die These auch bestreiten, wieso sagen Sie, dass bewaffnete Leute die Regierung aus Kiew vertrieben haben. Das hat doch das ukrainische Parlament, das legitim war zu dem Zeitpunkt, mit seinen Stimmen gemacht. Er hat für die Absetzung der Regierung abgestimmt. Da waren auch die Abgeordneten der Partei der Regionen dabei. Die meisten von denen sind natürlich aus irgendwelchen Gründen nicht gekommen in die Arbeit. Sie kamen einfach nicht ins Parlament. Nicht, weil man die nicht reingelassen hat, sondern weil sie alle schnellstmöglich geflohen sind aus der Ukraine. Damals, als Janukowitsch abgehauen ist, da starteten bis zu 50 Flugzeuge, Privatjets vom Kiewer Flughafen Juliane. Und keiner weiß, was waren das für die Leute. Sie haben das auch gesagt, dass die Ukraine angeblich vitale Einflusszone Russlands sei. Seit wann ist vitale Einflusszone eine politische Kategorie oder Kategorie des Völkerrechts oder auch irgendwie ein Mittel, mit dem man dann den Völkerrechtsbruch seitens Russlands gerechtfertigen kann? Also wenn ich als Ukrainer mich frage, wieso bin ich als souveräner Staat eigentlich vitale Einflusszone Russlands? Ich verstehe das nicht. Dann haben Sie auch Selbstbestimmungsrecht der Völker erwähnt. Aber entschuldigen Sie, ich kenne noch keinen Vertreter der krimischen Nation. Es gibt Russen, Ukrainer und Krim-Tataren auf der Krim. Wieso kommt diese Frage jetzt irgendwie auch ins Spiel? NATO-Vorwirkungen in Europa. Ich möchte Sie auch gerne darauf hinweisen, dass die osteuropäischen Länder aus eigener Initiative Anträge gestellt haben auf NATO-Mitgliedschaft. Denn Warschauer Pakt hat sich aufgelöst und in der NATO haben diese Staaten aus ihrer Geschichte, aus diesen Erfahrungen, die sie gemacht, auch Befugnissen gemacht. Sie sind beigetreten, sie sind Fundamente abgestimmt. Und ich verstehe nicht, warum Russland jetzt plötzlich die ganzen Länder als Einflusszonen betrachten darf. Ukraine ist ein atomfreies Land. Das wurde auch im Budapest Memorandum alles festgelegt. Und wieso soll jetzt plötzlich eine Rakete starten aus der Ukraine Richtung Russland? Sie haben das gesagt, Atomraketen aus der Ukraine, die Richtung Russland fliegen. Und danach auch Atomraketen.
Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, wir machen mal eine Zäsur, weil das jetzt schon sehr viel war. Es gibt viele Wortmeldungen. Ja, aber ich wollte ja auch kein Ersatzreferat anbieten, sondern die Diskussion sollte ja auch die Möglichkeit bieten, Antworten zu geben. Da oben gibt es eine erste Wortmeldung.
Also ich möchte mich beziehen auf den Punkt mit den Völkerrechten. Sie oder du hast gesagt, die Beurteilung der Beurteilung wäre ganz einfach, man müsste sich nur die völkerrechtliche Lage anschauen. Das Völkerrecht enthält zwei Prinzipien unter anderem. Das eine ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker Grundsätzlichkeit der Souveränität der Staaten. Man merkt, beides widerspricht sich. Je nachdem, ob man jetzt eine Sezession befürwortet oder nicht, kann man sagen, wenn man sie befürwortet, ja, da wird ja nur das legitime Selbstbestimmungsrecht der Völker zur Anwendung gebracht. Wenn man sie nicht befürwortet, kann man sagen, da wird ja das völkerrechtliche Prinzip der Souveränität der Staaten mit Füßen getreten. Daran merkt man, dass jeder Staat, weil er eben für sein Interesse immer die passende völkerrechtliche Legitimation vorbringt, tatsächlich das, was er macht, gar nicht wegen des Völkerrechts macht, sondern er hat andere Gründe dafür und mit dem Völkerrecht legitimiert er seine Taten. Insofern sollte man, wenn man eine Sache wie jetzt die Ukraine-Situation beurteilen will, überhaupt nicht auf der Ebene debattieren, dass man sagt, das war doch völkerrechtlich nicht in Ordnung. Man sollte sich fragen, warum machen die Staaten das? Und dann wird auch klar, dass es überhaupt kein tauglicher Einwand gegen die russische Politik ist, zu sagen, wir haben doch kein Recht, die Ukraine als Einflusszone zu sehen. Die sehen die Ukraine als Einflusszone, genauso wie die EU alles dafür tut, die Ukraine als ihre Einflusszone herzurichten. Das ist die Politik dieser Staaten und die sollte man beurteilen und dazu sollte man sich stellen. Und dann käme vielleicht raus, dass man überhaupt keinen Grund hat, die Einflussnahmeversuche der EU in irgendeiner Weise besser zu finden als die Einflussnahmeversuche der anderen Seite.
Und damit ist gesagt, beide sind sie Mächte, die ihren Einfluss geltend machen wollen. Und wenn das gesagt ist, dann ist in keinem Fall eine Parteinahme ergriffen worden, sondern da ist die Sache beurteilt worden. So wie Sie das aber machen, dass Sie das gleich als Rechtsfragen verhandeln, sind Sie einer, der sofort Partei ergreift und dabei vergisst und übersieht, sich zur Sache als Sache zu stellen und nicht als Parteigänger.
Sache ist doch, wie man die Interessen verfolgt und nicht was die Interessen sind. Da würde ich dem Redner recht geben. Alle haben ihre Interessen, das ist klar.
Aber man darf auch nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt an, dass es gibt beiderseits Interessen, aber Sie sagen doch, dass aus russischen Interessen heraus, dass man hätte vielleicht auch anders mit der Ukraine umgehen als der Westen. Dann erkennt man dieses Interesse an und dann bleibt das Interesse der Ukrainer selbst draußen.
Ich möchte mal Ihnen Folgendes zu bedenken geben. Es gab vorhin einen Hinweis darauf, dass die sogenannte Osterweiterung der EU bei einigen anderen Staaten auf Zustimmung gestoßen ist. Die waren von sich aus dafür. Bei der Ukraine hat man gemerkt, da gibt es einen Streit in der politischen Führung. Es gab Kräfte, die dafür waren, es gab welche dagegen. Ja, und andere dagegen. Und Janukowitsch war teils. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Nein, ich möchte das Augenmerk auf eine falsche Unterstellung richten, die in Ihren Beiträgen anklingt. Nämlich die, wenn ein Stück Politik aus freiem Willen einer Nation passiert, dann ist es um dessen Willen gut. Was natürlich ein Oktroi ist, das vergeht sich an einem Land und seinem Volk. Dagegen habe ich zwei Einwände. Der erste ist, das stimmt schon logisch nicht, dass das, was ein Land, eine Nation aus freiem Willen tut, um dessen Willen gut ist. Amerika beispielsweise, um ein drastisches Beispiel zu wählen, tut eigentlich alles auf der Welt, weil Supermacht, aus freiem Willen. Die können 200.000 Menschen im Irak umbringen, um ihren antiterroristischen Krieg voranzutreiben. Das ist ein Akt, wo die Nation mit sich völlig im Reinen ist. Das tut sie aus freiem Antrieb. Also möchte ich erstmal von dieser Prämisse abraten. Nur weil eine Nation ihren Willen, nicht einen von außen gebeugten, umsetzt. Sei die Sache, die sie vertritt, gut. Das Zweite, wenn sie auf die Nationen hinweisen, die den Beitritt begrüßt haben in die EU, oder auch auf die Ukraine, von der gesagt wird, die könnte doch vielleicht auch Chancen darin sehen, dann ist in dieser Argumentation, das nutzt doch dem Land, ein Subjekt angesprochen, bei dem ich für Differenzierung plädiere. Wem nutzt es, wenn in der Ukraine die Gaspreise erhöht werden? Ja, dem Staatshaushalt sicher. Dem Rentner, der heizen muss, sicher nicht. Wem nutzt es, wenn in der Ukraine ein Oligarch vielleicht seinen Export wirklich ausdehnt, nach Russland oder nach Westen? Dem Oligarchen ganz sicher, aber dem Arbeiter, der dort für ein billiges Geld arbeiten muss, nicht. Ich will also sagen, diese Betrachtung, was einem Land nutzt und frommt, eben dem Staat und der Wirtschaft, sei um dessen Willen auch das für die Bevölkerung Nützliche, die dort lebt, stimmt gar nicht. Ganz im Gegenteil, alle kapitalistisch verfassten Staaten, um nur das Grundsätzliche anzudeuten, die Wachstum im Land wollen, das in Geld bemessen ist, haben in der Ernährung ihrer Bevölkerung, die aus Lohneinkommen gespeist wird, immer eine ärgerliche Größe vor sich, die sie klein halten. Und dass das ein quasi Erfolgsweg für jedes Land ist, das merkt man an der Art, wie der Westen die Ukraine angesprochen hat. Nämlich mit dem Argument, ihr könnt aus eurem Schuldenstand herauswachsen, wenn ihr den Leuten mehr Geld für das Gas abverlangt und ihnen die Renten halbiert. Da ist für die Sanierung des Haushalts einer Nation, gerade wie in Griechenland, die Verarmung der Bevölkerung das Mittel der Wahl.
Das ist richtig, was Sie gesagt haben. Es gibt immer Sachen bei jeder Veränderung. Es gibt so einen Begriff, das heißt Creative Destruction. Eigentlich, das hat auch Tschechien, Polen und diese ganzen 10 Länder der Europäischen, die neuen Mitglieder, erlebt. Sie haben auch Industrien verloren. Sie haben auch wirtschaftliche Schwierigkeiten erlebt. Aber durch das Systemwechsel haben sie stabilere Wirtschaften auch aufbauen können. Und ganz andere Wirtschaftsstrukturen geschaffen und ganz andere Einkommensniveaus haben und vielleicht die Unternehmen, die es auch gar nicht verdienen, weiter saniert zu werden und Geld zu verschlucken, weil sie veraltet sind. Und der Gaskonsum, das ist jetzt in der Ukraine. Und Ukraine ist ein Land in Europa, das am meisten energiebedürftige Wirtschaft hat. Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, wie der Konsum dieses Erdgases sinkt. Und das ist eine viel breitere Perspektive und nicht nur Fokussierung, wie Sie sagen. Das wäre jetzt das, was das Abkommen anspricht. Eine langfristige Perspektive für eine Wirtschaft mit einem größeren Markt und nicht nur angekoppelt an rohstoffbasierte Wirtschaften, die keine Chance zur Entwicklung bekommen.
Energieintensiv, das ist das Fachbegriff. Das heißt, pro Einheit produzierte Ware oder Dienstleistung wird am meisten
mehr Energie als Deutschland. Und ja. Ukraine zeigt auch einen höheren Preis. Genau.
Ja. So, ich wollte sagen, dass mir auffällt, auch als Antwort auf die Vorwände des Kollegen, dass sie immer also mit allgemeinen Begriffen argumentieren, wie Kapitalismus und so weiter. Ja. Und mein Eindruck ist sehr stark, dass sie sehr wenig Ukraine und Russland kennen, alleine deshalb, was sie falsche Sachen gesagt haben, worauf sie auch schon hingewiesen wurden, wie raketenstaatliche Betriebe, 5 Milliarden Dollar, mit denen USA dort den ganzen Aufwand betrieben haben, das kommen wir auch. Lächerlich, muss ich sagen. Sie haben auch erwähnt, dass der Mikrobisch eingesessen sei, was das jetzt nicht gespielt war er nicht. Und viele andere Sachen, die gar nicht stimmen. Und sobald bitte Argumente. Und jetzt noch einmal zum Gas und so weiter, wie sich das Gleichgewicht bildet. Ja, Sie sagen, davon profitieren ja nur die Staatsbetriebe und so weiter oder der Staat und nicht der Rentner. Aber woher bekommt der Rentner die Rente? Vom Staat. Also ist, wenn an einer Stelle eingespart werden kann. Ich kenne auch Ukraine nicht, wo man sagen. Ich weiß, dass dort in Kiew im Winter in sehr vielen Häusern die Heizung einfach nicht abgedreht werden kann. Ja? Die läuft einfach. Das ist noch das sowjetische Erbe. Das wird geheizt und wenn es zu warm wird, machen die Leute die Fenster auf. Ja? Sie sagen, wenn der Staat das nicht subventioniert, dann müssen es die Leute zahlen. Im Endeffekt zahlen alles die Leute. Es gibt keinen abstrakten Staat. Der Staat sind wir. Sie haben ja die Steuern und alles Mögliche erwähnt. Es zählt im Endeffekt das, was real passiert. Und real wird Gas und andere Sachen einfach verpulvert, für nichts verbraucht. Ja? Und eine Perspektive, die Europäische Union vielleicht nicht ganz geschickt der Ukraine geboten hat, da würde ich Ihnen in einem gewissen Maß vielleicht zustimmen, war zumindest eine Perspektive. Russland bietet Status quo. Das ist mein Meinung.
Was die Details angeht, das erste Argument bei Ihnen war, warum schimpft man auf den Staat, der zahlt doch die Renten immerhin. Das zweite Argument war das Dementi. Das zweite Argument war das Dementi. Der Staat zahlt natürlich gar nichts, weil ein Staat nicht arbeitet. Die Leute, die arbeiten gehen, die müssen aus dem Einkommen, das sie beziehen, Abgaben an den Staat leisten. Insofern bezahlt sich die arbeitende Klasse der Teil, der Lohneinkommen hat und einzahlt in eine Rentenversicherung, wo es das gibt, den Teil, der nicht mehr arbeitet. Der Staat präsentiert es zwar wie ein Geschenk an die Rentner. In Wirklichkeit verteilt er die Armut innerhalb der arbeitenden Klasse um. Von denen, die arbeiten, nimmt er über die Einzahlungen in die Rentenkasse das Geld weg, mit dem er die Alten durchfüttert. Und das Zweite. Mag ja vieles eine Hinterlassenschaft der ehemaligen Sowjetunion sein. Zum Beispiel, dass man Heizkörper nicht abdrehen kann. Wenn das so ist, dann würde man in einer vernünftig organisierten Gesellschaft neue Heizkörper installieren, keinesfalls die Gaspreise erhöhen. Das führt nämlich nur dazu, dass das teure Gas durch die nicht abstellbaren Heizkörper gejagt wird. Das ist überhaupt keine vernünftige Logik. Außer man stellt sich auf den Standpunkt eines kapitalistisch rechnenden Staates, der sagt, die Geldeinnahmen, die wir aus dem Volk herausziehen, die sind nun einmal das Instrument, mit dem der Staat sich und seine Wirtschaft finanziert. Eine vernünftige Maßnahme ist es nicht, wenn Sie auf die defekten Heizkörperventile zeigst. Da gehören andere Heizungen in und nicht andere Gaspreise.
Die Renten, wenn jemand das komplette Gas bezahlen muss, dann installiert er einfach eine neue Heizung, sonst hat er keinen Anreiz.
Eins ist klar, die Rentner, die jetzt ihre Rente halbiert bekommen, die können sich sicher keinen neuen Heizkörper leisten. Ja. Aber der Rentenismus, den wir argumentieren, müsst ihr schon mal überlegen. Weil ihr sagt,
Sie kriegen die Renten
nicht, er sagt zu dem ukrainischen Volk, na, vielleicht so ein paar Winter können die alten Rentner nicht mehr heizen. Dass das womöglich eine ziemliche Härte für die Leute ist, das müsst ihr euch schon mal überlegen. Und da wollen wir eure Sicherheit, müsst ihr euch auch überlegen, woher nehmt ihr eigentlich eure Sicherheit oder ihre Sicherheit, dass das längerfristig alles gut wird? Das ist so eine Logik, wenn alles erstmal total verarmt und runtergeschraubt ist, dann wird es irgendwann wieder erblühen. Die Weltgeschichte zeigt was ganz anderes, nämlich dass die erfolgreichen Staaten die ganzen Mittel haben, ihren Erfolg in der Welt zu zementieren. Du hast doch die ganze Geschichte, guck dir mal an, was die Geschichte der Entwicklungsländer ist. Ja, es ist doch eine Geschichte der zementierten Verarmung.
Aber die Ukraine ist auch kein Staat, das diese Zementiertheit auch anstrebt. Wir haben dafür Ressourcen. Ukraine war als sowjetisches Land eines der stärksten Länder in der Sowjetunion. Die Kopflastersteine, wie sagt man das? Pflastersteine auf dem Roten Platz, sie wurden sogar mit ukrainischen, in ukrainischen Gruppen gefördert. Und das war ein Land, das auch Ressourcen hat, das Leute hat. Woher kommt eigentlich das Einkommen der Rentner, möchte ich sagen? Wenn wir sagen, die Rente von einem Rentner wird halbiert, oh mein Gott, das ist jetzt schlecht. Aber die Rente kommt doch vom Staat und das Staat bekommt die Rente von Einzahlungen von Leuten, die arbeiten. Und je mehr Leute arbeiten, je mehr Unternehmen aufmachen, desto mehr Geld bekommt man vom wirtschaftlichen Aufschwung. Und wenn, damit wir wirtschaftliches Aufschwung gewähren können, dann brauchen wir in der Ukraine auch entsprechende Regeln dazu, dass ein Unternehmer, der jetzt seinen Betrieb aufmachen möchte, nicht mehr den Leuten von Janukowitsch Geld zahlen muss dafür, dass er, dass einfach er von der Polizei nicht dann dicht gemacht wird oder nicht erpresst wird.
Ja, aber ich habe noch eine Frage zu dem, wie das erblühen soll. Also wenn man jetzt Polen, Tschechien und diese Länder anschaut, da gehen doch alle diese Leute, gehen doch weg aus ihren Heimatländern, um woanders zu arbeiten, um dort Geld zu verdienen, weil sie das...
Kommen die Deutschen nicht in die Schweiz, um da zu arbeiten?
Ja, oder war das in der Erwähnung?
Das ist Warenverkehr, Kapitalverkehr, Arbeitsverkehr.
Ja, du musst dich, sie müssen sich daran halten, auch eine Antwort zu ertragen.
Und außerdem haben die Länder immer noch nicht den Euro. Und wenn sie den Euro dann... Also die produzieren doch deswegen erst bis jetzt noch erfolgreich oder halt durch die Krise hindurch, aber auch schlechter, weil sie noch mehr den Euro haben. Ja. Und was hat sich denn mit
der Diskussion zu tun?
Ja, weil Sie sagen, es würde sich dann so alles angleichen, dass die Ukraine einen Standard, ein Niveau hat, das volkswirtschaftlich so weit mithalten kann, dass es erblüht, ja, denken Sie doch mal an Griechenland, was
hat
da passiert
gedacht, ist. Dass,
die nicht vorher von dem Wohlstand partizipiert haben oder von der Sowjetunion, die noch sozusagen einen gewissen Standard, eine gewisse Lebensqualität ihren Leuten gegeben hat. Und daher stammt doch jetzt die Verarmung aus der Ukraine, dass dieses Sowjetsystem aufgehört hat und dadurch
nichts geschaffen, nichts Neues gemacht.
Nein, sie haben sich dem Kapitalismus geöffnet und daher resultiert jetzt oder die vorangegangene Verarmung der Leute. Und wenn Sie jetzt noch mehr Kapitalismus wollen, dann wird es weitergehen, wird es noch schlechter.
Okay, Kapitalismus ist schuld. Ja, aber Korruption ist keine gute Sache von Kapitalismus. Jetzt verstehe ich, die Ukraine war eigentlich kein rein kapitalistisches Land, wie das jetzt im Westen verstanden wird. Die Ukraine hat auch nie genossen, diese ganzen Vorteile des Kapitalismus. In der Ukraine war eine oligarchenbasierte Wirtschaft. Das war eine offene Wirtschaft, aber keine freie Marktwirtschaft. Und daran muss sich jetzt etwas ändern. Und das Instrument ist das Versicherungsabkommen, diese Konditionalität der Europäischen Union. Denn ohne Hilfe von außen wird die Ukraine permanent in einem Krisenzustand bleiben.
Also ich würde mal so sagen, es vielleicht mal positiv, Ihren Vortrag aufzugreifen. Zu sagen, es ist ja nicht behauptet, dass aus so einem Land wie der Ukraine für alle Zeiten nie wieder was werden könnte. Nur, jetzt sind ja auch ein paar Argumente genannt worden, was der Weg ist, ein erfolgreicher kapitalistischer Staat zu werden. Und da ist ja vorhin mal gesagt worden, eins ist klar. Ein erfolgreicher kapitalistischer Staat, was ist dafür gut? Ein niedriges Lohnniveau.
Genau.
Niedrige Renten, hohe Gaspreise. Also zumindest alles Sachen, die wir den Leuten nicht benutzen. Der Erfolgsweg China, das wird ja auch immer wieder gesagt, das hat angefangen mit den niedrigsten Löhnen weltweit. Und deshalb würde ich mal dafür plädieren, davor ein bisschen zurückzuschrecken, so einen Erfolgsweg zu wählen.
Also keinen Kapitalismus zu wählen, oder wie?
Ich sage nur, was die Kriterien des Kapitalismus sind. Die Kriterien oder die Erfolgswege des Kapitalismus sind ziemlich gut für die Leute, wie das Material dieses Erfolgswegs sind.
Ich hack mal an derselben Stelle ein. Mir scheint in Ihren Beiträgen, in beiden hier, so eine Überlegung vorzuliegen. Der Redner tut der Ukraine Unrecht, in diesem Land, in diesem Volk steckt viel mehr an Entwicklungspotenzial. Es ist ja fast eher abschneidend zu behaupten, die Ukraine würde durch so ein Assoziierungsabkommen, durch quasi den Anschluss an die Europäische Union ruiniert. Das ist doch vielmehr auch als Chance zu nehmen. Es geht gar nicht um die Frage, wie gut fährt die Ukraine bei diesem Anschluss an den westlichen Markt und was hat sie da an Potenzen? Oder wie schlecht schneidet sie dabei ab? Sondern worauf ich aufmerksam machen will, ist, welches Prinzip des Wirtschaftens wird eigentlich in diesen Beiträgen als der Erfolgsweg aufgefasst, für den man eintreten muss? Manche sagen, indem man sich der EU anschließt, andere sagen, indem man lieber mit den Russen als Rohstoffreservoir weiter kooperiert. Der Erfolgsweg. Ich greife es mal an einem Beispiel auf. Da wurde gerade so eine zirkuläre Gedankenbewegung vorgestellt. Die Rentner, ja, wird zugegeben, leben schlecht in der Ukraine. 150 Euro oder sowas bekommen die. Die werden bezahlt nicht von einem Staat, sondern von der arbeitenden Bevölkerung, die von ihrem Lohn abgeben muss. Wie hier. Daran knüpft sich der nächste Gedanke. Ja, aber wenn mehr Leute arbeiten gehen könnten und Wachstum stattfindet, mehr Fabriken, mehr Umsatz und Gewinn machen, dann gäbe es nicht nur mehr Einkommen, sondern dann gäbe es auch mehr Abführungen in eine Rentenkasse und die Alten könnten auch besser leben. Und so dreht sich der ganze Gedanke um den einen Punkt. Alles Wohlergehen der arbeitenden wie der nicht arbeitenden Bevölkerung in einem Land, das so kapitalistisch organisiert wird, ist eine abhängige Variable von der einzig entscheidenden Kennziffer, das Wachstum der Betriebe national zusammengerechnet auch noch zu einem Wachstum des Standorts, gemessen in Geld. Das ist zunächst einmal etwas ganz anderes, als sich auf den Standpunkt zu stellen, was braucht man für die Versorgung der Menschen, die in diesem Land leben, dafür wird produziert. Man hat alles von dieser maßgeblichen Kennziffer Wachstum der Unternehmungen abhängig gemacht. Und damit dieses Wachstum zustande kommt, ist in allen kapitalistisch verfassten Staaten die Politik dieselbe. Die Löhne müssen sinken, damit Wachstum zustande kommt. Das reiche Land Deutschland, das in ihren Kreisen als Vorbild gilt, das reiche Land Deutschland hat mittlerweile einen Niedriglohnsektor, in dem 25% der Menschen arbeiten. Und der nächste Punkt. Das reiche Exportland Deutschland hat mittlerweile eine Arbeitslosigkeit von 5, 6 Millionen, je nach Zählweise. Und wenn man die Finanzkrise hinzunimmt, sind es in Spanien, Portugal, Griechenland 50% der arbeitenden Menschen, die von dem Geldwachstum im Land abhängen, aber davon nicht mehr leben können, weil sich dieses Wachstum nicht lohnt und nicht zustande kommt. Und der zweite Hebel, der in so einem kapitalistisch organisierten Land für Wachstum sorgt, ist nicht bloß, die Löhne zu senken, weil mit jeder Mark Lohn, die man spart, dem Gewinn gedient ist, auf den es ankommt. Die Unternehmungen, die von ihnen angefeuert werden zur Modernisierung, zur Produktivkraftsteigerung mit neuen Technologien, die tun das. Die setzen immerfort neue Techniken ein, um ihre Waren kostengünstiger anbieten zu können. Die setzen neue Maschinen ein, um Arbeitskosten zu sparen und die Ware darüber billig zu machen. Und es gelingt dann, wenn die Kosten für die Maschine überkompensiert werden durch die eingesparten Lohnkosten. Und was bedeutet das? Dass Freisetzung, quasi das Außerbeschäftigung setzen, Arbeitslose produzieren, ein Wachstumsmittel ist, sodass wir es mit einem prosperierenden Kapitalismus hier in den Zentren der EU zu tun haben, wo wirklich mehr Geldreichtum produziert wird, und die Leute, die ihn produzieren, weniger werden, die Arbeitslosen nehmen nämlich zu, und ärmer werden.